Schön, euch alle zu sehen. Wir wollen fortfahren, heute Abend das Buch der Psalmen auszulegen. Wir sind bei Psalm 64 angelangt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt gerne auf zu Psalm 64. Hier heißt es in Gottes Wort: Dem Vorsänger ein Psalm von David. Höre Gott meine Stimme in meiner Klage, vor dem Schrecken des Feindes behüte mein Leben. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Übeltäter, vor der Rotte derer, die Frevel tun, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, ihrem Pfeil angelegt, bitteres Wort, um im Versteck auf den Unsträflichen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Sie stärken sich in einer bösen Sache, sie reden davon, Fallstricke zu verbergen. Sie sagen, wer wird uns sehen? Sie denken Schlechtigkeiten aus. Wir haben es fertig, der Plan ist ausgedacht und eines jeden Inneres und Herz ist tief. Aber Gott schießt auf sie. Plötzlich kommt ein Pfeil, ihre Wunden sind da. Und sie werden zu Fall gebracht, ihre Zunge kommt über sie. Alle, die sie sehen, werden den Kopf schütteln und alle Menschen werden sich fürchten und das Tun Gottes verkünden und sein Werk erwägen. Der Gerechte wird sich in dem Herrn freuen und bei ihm Zuflucht suchen und alle von Herzen Aufrichtigen werden sich rühmen. Amen.
Amen.
Erneut befindet sich David wie so oft in einer Not, weshalb er zu Gott schreit und zu Gott um Hilfe fleht. Davids Feinde trachten ihm nach dem Leben und dabei schmieden sie böse Pläne und sie verbreiten falsche Gerüchte mit ihren Zungen über David. Nun, was David hier erlebt und berichtet, trifft ebenso auf das Leben unseres Herrn Jesus Christus zu, der dasselbe erlebte. Auch unser Herr Jesus hatte Feinde, die nach seinem Leben trachteten und die sich wie eine Rotte zusammengerottet haben und geheime Pläne gegen den Herrn Jesus geschmiedet haben. Und ja, ich denke, wir können sagen, dass jeder aufrichtige Christ durch solche oder ähnliche Herausforderungen im Leben gegangen ist, geht oder gehen wird. Vor allem diejenigen, die von uns schon länger im Herrn unterwegs sind, die vielleicht auch schon älter und fortgeschrittener sind im Alter. Wir haben es erlebt, wie Menschen sich zusammengerottet haben, wie sie böse Pläne geschmiedet haben, wie sie Böses über uns geredet haben, um uns Schaden zuzufügen. Und so wollen wir von David erneut lernen, wie wir in solchen Situationen umgehen sollen. Aber heute soll der Fokus nicht so sehr darauf liegen, wie David mit dieser Situation umgegangen ist, dass Menschen böse Pläne gegen ihn geschmiedet haben. Heute wollen wir viel mehr davon lernen, wie Gott mit denen umgeht, die böse Pläne gegen uns schmieden. Wie geht Gott mit den Feinden der Gemeinde Jesu um? Wie geht Gott mit den Feinden von Christen um? Darauf geht David hier zum Schluss eher kurz ein. Er geht eher darauf ein, wie die Feinde sich gegen ihn zusammengerottet haben, und später geht er eher kurz darauf ein, wie Gott sie dann zerschmettert. Aber diese kurze Stelle, wie Gott mit seinen Feinden umgegangen ist, bekommt hier in diesem Psalm, denke ich, doch mehr Gewicht, auf das wir dann näher eingehen wollen. So wollen wir diese zwei Aspekte aus diesem Psalm näher betrachten. Erstens das böse Verhalten der Feinde und dann zweitens der plötzliche Fall der Feinde. Lasst uns also zum ersten Punkt kommen. Das böse Verhalten der Feinde wird uns in den Versen 1 bis 7 näher beschrieben. Und David beginnt diesen Psalm wie gewöhnlich mit einer Klage in Vers 2. Höre mein Gott, höre Gott meine Stimme in meiner Klage. Vor dem Schrecken des Feindes behüte mein Leben. Nun, als ich über diesen Psalm nachdachte, kam mir in den Sinn, David war ein gefürchteter Kriegsmann und er scheute es nicht, in den Krieg zu ziehen, und Gott hat ihm Gelingen geschenkt und David besiegte Goliath und sämtliche Feinde Israels. Aber David wusste als Kriegsmann, dass man nicht in jeder Lage kämpfen sollte. Er war ein weiser Mann und er wusste auch, wann es nicht Zeit ist zu kämpfen, sondern wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen und sich sogar vielleicht zu verstecken. Es ist nicht immer weise, mit dem Schwert zu kämpfen. Es gibt auch Zeiten, in denen man sich zurückziehen sollte und sich sogar verstecken sollte. Darauf geht David in Vers 3 ein. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Übeltäter, vor der Rotte derer, die Frevel tun. Also David sagt sogar, versteck mich, umhüll mich, verbirg mich, ich will Zuflucht suchen bei dir. Nun oft wird es als Schwäche angesehen, wenn man sich versteckt, wenn man abhaut, wenn man sich zurückzieht vor seinen Feinden, wenn man schweigt. Doch was in den Augen der Feinde als Schwäche angesehen wird, ist in den Augen Gottes oft Stärke. Denn wenn wir erkennen und bekennen, dass wir schwach sind und nichts können und zu Gott fliehen und uns bei ihm bergen wollen, dann schaut Gott mit Wohlwollen auf uns, weil wir nicht auf unsere Stärke vertrauen, sondern auf seine Stärke. Was in den Augen der Feinde als Schwäche angesehen wird, wird in den Augen Gottes als Stärke angesehen. Nun, Davids Feinde haben einen geheimen Rat gebildet und haben frevelhafte, also böse Pläne geschmiedet, wie wir es hier in Vers 3 gelesen haben, wie sie David töten können, wie sie ihm Schaden zufügen können. Nun, sehen wir das nicht auch im Leben unseres Herrn Jesus Christus, der bessere David, der Sohn Davids? Nachdem er am Sabbat etwas Gutes getan hat, einen Kranken geheilt hat, lesen wir: Und die Pharisäer gingen sogleich hinaus und hielten mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Markus 3, Vers 6. Hier waren Pharisäer und Herodianer, die beiden Gruppen konnten sich nicht leiden, aber wenn es um den Fall Jesu ging, dann haben sie sich zusammengerottet, um einen geheimen Rat zu bilden und zu überlegen und Pläne zu schmieden, wie sie diesen Jesus, den sie nicht leiden können, töten können. Nun, die Gerechten werden von ihren Feinden nicht selten genau deshalb angegriffen, weil sie Gutes tun. Jesus hat Gutes getan. Wir gehen davon aus, dass David auch in dieser Situation nichts Böses getan hat. Er wird später noch darauf eingehen, dass er unsträflich ist. Und auch wir leiden oftmals nicht, weil wir Böses getan haben, sondern weil wir versuchen, Gutes zu tun. Du strebst danach, auf der Arbeit ehrlich zu sein und nicht zu lügen. Doch dein Chef und deine Kollegen sehen es als Schwäche an und versuchen irgendwie, sich loszuwerden oder dir das Leben schwer zu machen. Du versuchst, gottesfürchtig in deiner Familie zu leben, doch anstatt Wertschätzung zu empfangen, empfängst du Ablehnung und Abneigung von der Familie. Es bilden sich Gruppen, geheime Zusammenkünfte, werden einberufen, um zu besprechen, wie man gegen dich vorgehen soll. Nun, weder David in unserem Psalm noch Jesus damals kämpften gegen diese geheimen Ratsversammlungen an. Vielmehr sind sie ins Gebet geflohen. Vielmehr sind sie zu Gott geflohen und haben Gott ihr Leid geklagt. Auch Christus. Er ist nicht mit Stock und mit Speer vorgegangen. Er ist im Garten auf die Knie gefallen und hat gebetet. Das war sein Kampf. Das war Davids Kampf und das sollte unser Kampf sein. Wenn du in ähnlichen Situationen bist, dann verberg dich vor deinen Feinden. Lauf nicht mit dem Schwert auf sie zu, sondern lass über dich diesen Spott ergehen, ah, das ist ein Feigling, er flieht und versteckt sich. Ja, flieh und versteck dich im Angesicht Gottes. Nun, nachdem David seine Klage geäußert hat, beschreibt er die Bosheit seiner Feinde etwas näher, ab Vers 4. Dort spricht er über die Zunge seiner Feinde, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, ihren Pfeil angelegt, bitteres Wort. Die Zunge des Menschen ist wirklich ein Instrument, das tötet. Wir sind vor einiger Zeit schon mal in einem Psalm auf die Zunge eingegangen. Und David beschreibt hier die Zunge seiner Feinde wie ein geschärftes, wie ein geschliffenes Schwert. Und er beschreibt, dass ihre Worte wie angelegte Pfeile sind, die abgeschossen werden. Das heißt, bevor die Feinde Davids ihn physisch töten konnten, haben sie ihn bereits mit ihrer Zunge, wie mit einem Schwert und mit ihren Worten, wie mit Pfeilen, verwundet. Nun, wie schnell kann der Ruf eines Menschen zerstört und vernichtet werden, nur durch die Worte von anderen Menschen? Sie müssen nicht mit der Pistole zu uns kommen und uns töten. Sie können mit Worten deinen Namen und dein ganzes Leben total ruinieren. Wie schnell werden durch Worte Pfeile auf Menschen geschossen, die unheilbare Wunden verursachen, die niemals aufhören werden zu bluten. Der amerikanische Theologe William Plummer kommentiert diese Stelle sehr eindrücklich und mir hat es sehr gefallen, wie er es beschrieben hat. Deswegen möchte ich diesen längeren Abschnitt vorlesen und zitieren. Der Scharfsinn des Menschen hat sich in zweierlei erstaunlich versucht und geübt. Im Erfinden von mörderischen Kriegswaffen und im Ersinnen von mannigfaltigen Weisen Menschen durch gewissenlose und brutale Worte zugrunde zu richten. Die mancherlei Zerstörungswaffen der ersten Art mag man in den Büchern der Kriegswissenschaft verzeichnet finden, aber die mannigfaltigen Arten von Verleumdungswaffen sind kaum zu verzeichnen. Die Sünden der Zunge sind in der Regel sehr grausam. Geschieht das Verleumden heimlich, wie es ja fast immer der Fall ist, so kannst du dich gegen die Angriffe nicht verteidigen. Die Waffen sind wahrhaft höllischer Art. Das waren die Feinde von David und das sind oftmals die Feinde von uns, aber sind es manchmal auch wir? Schauen wir nicht so sehr auf Feinde, sondern auch auf uns. Möge es nicht auf uns zutreffen, dass wir uns manchmal mit Leuten zu einem geheimen Rat zusammensammeln und mit bösen, verletzenden Worten über andere sprechen. Möge es nicht auf uns zutreffen, dass wir Menschen verletzen mit unseren Zungen oder mit unseren Worten. Vielmehr sollten wir die Worte aus Epheser Kapitel 4, Vers 29 immer wieder neu beherzigen, wo es steht: Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Gnade, nicht Wunden, sondern Gnade. Dass es heilsam ist, dass es ermutigend ist, dass es auferbauend ist, dass es gnadenvoll ist und nicht zerschmetternd und verletzend und tötend. Nun, David fährt fort, seine Feinde zu beschreiben in Vers 5. Wie sie dann mit diesen Pfeilen auf ihn schießen. Also sie haben ihren Pfeil angelegt, bitteres Wort, und dann Vers 5, um im Versteck auf den Unsträflichen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Also diese Feinde haben ihr Schwert geschärft und ihr Pfeil angelegt, um was zu tun? Aus ihrem Versteck zu schießen. Böse Menschen sind nicht in der Lage, von Angesicht zu Angesicht mit dir zu reden und von Angesicht zu Angesicht auf dich zu schießen. Damals war es noch anders. Ja, sie kommen nicht persönlich auf dich zu, um persönlich mit dir zu reden. Sie bleiben in ihrem Versteck, sie agieren aus dem Hinterhalt. Sie kommen nicht aus ihrer Komfortzone heraus. Sie bleiben geschützt und sie schießen wie Feiglinge aus ihrem Versteck heraus, dass man ja nicht weiß, woher kam jetzt eigentlich dieser Schuss. Das heißt, du kriegst nicht aus dem Mund deiner Feinde mit, was sie über dich denken und was sie über dich sagen, sondern du bekommst über einen Dritten mit, was andere über dich denken, und diese Person hat vielleicht gar nichts damit zu tun. Vielleicht flattert ein Brief von deinem Chef oder von einem Anwalt in dein Postfach, wo du angeklagt wirst, aber du bekommst es nicht aus den Lippen dieser Person mit, sondern irgendwie anders. Du hast keine Möglichkeit, diese Person zur Rede zu stellen, mit ihm ins Gespräch zu gehen oder diese Dinge zu klären, weil dein Feind versteckt bleibt, kommt nicht aus seinem Versteck hervor. Nun, auf wen schießen diese Leute hier eigentlich? David sagt, auf den Unsträflichen, um im Versteck auf den Unsträflichen zu schießen. Damit bekundet David seine Unschuld in dieser Sache, wo ihn seine Feinde bekriegen. Aber wenn wir ehrlich sind wir in der Regel sehr selten unschuldig, oder? Und untadelig. Selbst in Kämpfen oder Streitigkeiten, wo wir vielleicht im Recht sind, schwingt immer noch ein bisschen Unrecht mit. Wo auch wir irgendwo schuld sind an dem ganzen Schlamassel. Doch nicht unser Herr Jesus Christus. Er war wirklich unsträflich. Er war wirklich ohne Sünde. Er hat in keiner Weise Schuld auf sich geladen, wodurch die Schüsse seiner Feinde in irgendeiner Weise berechtigt gewesen wären. Er war der Einzige, der wirklich unsträflich war und wo die Feinde aus dem Versteck wirklich auf einen Unsträflichen geschossen haben. Er war ohne Sünde und er kam, um ohne Sünde zu leben, um schließlich die Sünden seines Volkes an seinem Leib zu tragen, um dann dort verwundet zu werden für uns, damit wir gerechtfertigt werden können. Und wir sollten hier von Christus lernen, heilig und untadelig zu leben, dass auch wenn wir Anfeindungen bekommen, es nicht aufgrund dessen ist, dass wir irgendwie böse gehandelt haben, sondern dass wir gut gehandelt haben. Es ist besser, wegen Gutes tun zu leiden, als wegen Böses tun. Aber die Feinde schießen nicht nur aus ihrem Versteck auf einen Unsträflichen, sondern es heißt auch, plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Also die Schüsse kommen unerwartet, wie aus dem Nichts. Wie aus dem Nebel kommt dieser Schuss und trifft dich und er war plötzlich da. Das ist die Taktik der Feinde, ihren Gegner mit Schüssen zu überraschen und dabei scheuen sie keine Angst, sind willkürlich, haben keine Gewissensbisse, diesen unsträflichen Mann zu verletzen. Kennst du das, plötzlich von jemandem angeschossen zu werden, bildlich gesprochen, von dem du es niemals erwartet hättest? Und auch bei unserem Herrn Jesus, auch wenn er wusste, dass Judas Iskariot derjenige ist, der ihn verraten wird, war es dennoch plötzlich, aus dem Nichts kam er, aus der Dunkelheit kam er und hat ihn geküsst und hat ihn somit verraten. Plötzliche, unerwartete Schüsse von Menschen, von denen wir es nicht erwartet haben, die werfen uns in der Regel mehr aus der Bahn als alles andere. Und deswegen müssen wir auf einem festen Felsen stehen im Glauben. Aber David fährt fort in Vers 6 und Vers 7, diese Pläne zu beschreiben, die die Feinde gemacht haben. Sie stärken sich in einer bösen Sache. Sie reden davon, Fallstricke zu verbergen. Sie sagen, wer wird uns sehen? Sie denken Schlechtigkeiten aus. Wir haben es fertig. Der Plan ist ausgedacht. Und eines jeden Inneres und Herz ist tief. Also sie stärken sich in einer Sache, heißt es hier. Das heißt, sie bestätigen und sie bestärken sich gegenseitig in ihren geheimen Ratszusammenkünften, dass ihre Pläne gut sind, dass sie gelingen werden. Stellen wir uns diese böse Haltung vor. Dort sind einige Männer, die haben etwas gegen David. Einige Männer, die hatten etwas gegen Jesus. Einige Männer, die haben was gegen dich oder mich. Und die treffen sich an einem Abend in einem dunklen Raum, einzig und allein mit dem Ziel, David zu töten. Und sie setzen sich zusammen und es gibt kein Gebet davor, weil es keine gute Sache ist, sondern man schmiedet einen Plan, wie man am allerbesten hinterlistig aus einem Versteck Pfeile plötzlich losschießen kann, um David zu Fall zu bringen. Und sie stärken sich gegenseitig, sie ermutigen sich. Wir sollten uns anreizen zu guten Werken, wir sollten die Zusammenkünfte nicht versäumen, damit wir uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Sie haben ihre Versammlungen nicht versäumt, aber nicht deshalb, um sich zu stärken zu guten Werken, sondern um sich zu stärken für böse Werke. Um böse Pläne zu schmieden und sich gegenseitig anzuspornen. Nun, der Prophet Daniel erlebte ähnlichen Widerstand von den Obersten des Landes, die ihn nicht leiden konnten. Und dann haben die sich zusammengerottet und einen Plan geschmiedet und sie haben versucht, irgendwas zu finden im Leben von Daniel, um ihn zu Fall zu bringen und sie haben nichts gefunden. Nachzulesen in Daniel Kapitel 5. 6, Dankeschön, ja. Sehr gut. Und dann haben sie eine Sache gesehen. Dieser Mann betet dreimal am Tag, sehr treu, immer zur selben Zeit. Wir gehen jetzt zum König Darius und wir sagen zu ihm, dass er ein neues Gesetz erlassen soll, dass man 40 Tage lang niemanden mehr anbeten soll, als nur den König. Der König, sehr stolz, unterschreibt, besiegelt diesen Brief und hier haben sie eine Sache, wo sie David nun haben, weil er weiter betet. Aber letztendlich hat Gott Daniel in der Löwengrube bewahrt. Und das, was diese bösen Obersten gegen Daniel eigentlich geplant haben, kam über sie, denn sie wurden später in die Löwengrube geworfen. Sie haben plötzlich auf Daniel geschossen, doch plötzlich hat Gott zurückgeschossen. Und genau darauf geht David nun ein, nachdem er etwas beschrieben hat, wie er seine Klage ausgebreitet hat und wie seine Feinde sich zusammengerottet haben, um gegen ihn zu schießen, wendet sich das Blatt und nun betrachtet David Gott und wie Gott mit seinen Feinden umgeht. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der plötzliche Fall der Feinde. Der plötzliche Fall der Feinde ab Vers 8 bis Vers 11. Also manchmal fragen wir uns, wieso Gott es zulässt, dass andere Menschen uns anfeinden und bekriegen, oder? Manchmal fragen wir uns auch, wieso lässt Gott es zu, dass so viele Christen in so vielen Ländern verfolgt werden? Manchmal stellen wir uns diese Fragen nicht nur, sondern manchmal denken wir uns auch, wieso greift Gott eigentlich nicht ein? Wieso bleibt er untätig? Wieso macht er eigentlich nichts gegen all das Böse, das seinen Kindern angetan wird? Nun, dieser Psalm will uns lehren, dass Gott nicht untätig zusieht, wie unsere Feinde über uns herrschen. Gott lässt es nicht zu, beziehungsweise Gott lässt es zu und er beobachtet es auch für eine Zeit lang, wie unsere Feinde uns bedrängen. Und er beobachtet eine Zeit lang, wie sie böse Pläne schmieden. Doch es wird der Zeitpunkt kommen, wo Gott selbst zurückschießen wird. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo Gott die bösen Pläne unserer Feinde auf ihren Kopf zurückbringen wird. Denn nun wendet sich das Blatt in der Situation von David und er sagt in Vers 8, aber Gott schießt auf sie. Liebe Geschwister, die Pfeile und die Geschosse, die Gott abschießt, sind weitaus stärker und weitaus wirkungsvoller als jedes Geschoss, das wir abfeuern könnten. Unsere Geschosse treffen unseren Feind vielleicht gar nicht, die fliegen schon vorher auf den Boden. Oder sie streifen ihn nur oder verwunden ihn nur ein bisschen. Wenn Gott schießt, dann trifft er. Dann trifft er. Gott schießt auf sie. Es ist besser, uns in Gott zu verbergen und in Gott uns zu verstecken und zu warten, bis Gott handelt, als dass wir selbst Hand anlegen. Es ist besser, unseren Bogen niederzulegen und warten, bis Gott den Bogen aufhebt und schießt. Denn wenn er schießt, dann trifft er. Es heißt nämlich weiter, plötzlich kommt ein Pfeil, ihre Wunden sind da. Sehen wir, nur weil Gott nicht sofort handelt, so wie wir es manchmal gerne hätten, heißt es noch lange nicht, dass er gar nicht handelt, dass er tatenlos zusieht. Gott kommt nie zu spät, er kommt immer dann, wann er es für richtig hält. Und dieser Schuss von Gott auf die Feinde kommt genauso plötzlich wie der Schuss von den Feinden selber. Haben wir gelesen, in Vers 5 heißt es, plötzlich schießen sie. Und nun heißt es in Vers 8, aber Gott schießt auf sie, plötzlich kommt ein Pfeil. Genauso plötzlich wie sie schießen, kommt plötzlich ein Pfeil von Gott, den sie nicht erwartet haben. Aber der Pfeil von Gott trifft sie so hart, dass sie nicht mehr aufstehen können. Gottes Pfeile fügen große Wunden zu. Es heißt hier, ihre Wunden sind da. Und diese Wunden sind unheilbar. Oh, wenn Gott schießt, wir sollten Gott nicht provozieren, dass er auf uns schießt. Weil wenn er schießt, dann sind die Wunden da. Manchmal schießt er ganz bewusst, um uns Wunden zuzufügen, damit wir so verwundet sind, dass wir zu ihm schreien und er uns wieder heilen kann mit dem Blut von Jesus Christus. Aber manchmal schießt Gott so heftig, dass wir nicht mehr zu heilen sind, wie es beim Pharao der Fall war. Oder denken wir an einige Geschichten aus der Bibel, als Miriam, die Schwester von Mose, sich gegen ihn aufgelehnt hat. Da schoss Gott auch plötzlich auf sie und sie war voller Aussatz. Als Korach sich gegen Mose und Aaron auflehnte, schoss Gott plötzlich auf ihn und auf seine Rotte. Und die Erde tat sich auf und hat sie bei lebendigem Leib verschlungen. Als Absalom sich gegen David auflehnte, da schoss Gott auch plötzlich auf Absalom und er verhedderte sich mit seinen Haaren im Baum und wurde durchgebohrt mit Speeren. Also sehen wir, die Pfeile, die Gott abschießt und die Wunden, die Gott zufügt, sind wirkungsvoller als alles, was wir unseren Feinden ausrichten könnten. Deswegen ist es gut, bei ihm Zuflucht zu suchen und zu warten, bis er schießt. In Vers 9 werden dann drei Auswirkungen von Gottes Pfeilen den Feinden Davids beschrieben. Zum einen heißt es hier, und sie werden zu Fall gebracht. Sie werden zu Fall gebracht. Das ist keine Option. Und wenn wir die Schrift studieren, dann sehen wir, dass bisher alle Feinde Gottes zu Fall gebracht wurden, oder? Gott hat immer wieder die Feinde Israels vernichtet. Die Feinde seines Volkes. Er hat immer wieder die Feinde seiner Knechte besiegt. Egal, ob es Propheten waren oder Könige. Christus hat letztendlich den Satan, die Sünde und den Tod besiegt. Die Feinde Gottes werden immer zu Fall gebracht. Wenn Gott schießt, dann hat er eine hundertprozentige Trefferquote, wodurch seine Feinde sicher zu Fall kommen. Aber sie kommen nicht nur zu Fall, sondern ihr Fall wird genau so sein, wie ihre bösen Pläne gewesen sind. Denn es heißt weiter in Vers 9, ihre Zunge kommt über sie. Mit der Zunge ist der Plan und der Ratschluss der Feinde gemeint. Also das, was die Feinde David zu tun gedachten, kommt nun über sie selbst. Und hier erinnern wir uns erneut an die Obersten, die sich gegen Daniel aufgelehnt haben. Genau die Pläne, die sie geschmiedet haben, kamen über sie selbst. Sie haben sich wahrscheinlich noch die Hände gerieben und haben gelacht und haben sich gefreut und gegenseitig gestärkt und die Schultern gestoßen. Ja, das ist ein guter Plan. Der Daniel wird auf jeden Fall weiterbeten und wir klären das mit Darius ab, dass wenn jemand jemanden anderen anbetet, der kommt dann in die Löwengrube. Das ist ein super Plan. Letztendlich mussten sie selbst erleben, wie die Zähne der Löwen ihr Fleisch durchbohrt haben. Die Pläne, die sie geschmiedet haben, ihre Zunge kam über sie selbst. Letztendlich ist es ebenso auch bei unserem größten Feind, dem Satan. Er schmiedet viele Pläne gegen uns, viele Pläne gegen die Gottlosen. Er schmiedet unzählige Pläne, wie er so viel Menschen, wie es nur geht, in die Hölle reißen kann. Letztendlich wird er selbst in die Hölle geworfen. Und in alle Ewigkeit unter den Qualen von Gottes Zorn in der Hölle sein. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Wiederum, lasst uns nicht nur auf die Feinde schauen, sondern auch auf uns selbst. Lasst uns hiervon lernen, keine bösen Pläne gegen irgendjemanden zu schmieden. So war nicht unser Herr Jesus, so ist nicht Gott, das ist das Böse. Wir wollen nicht teilhaben am Bösen, wir wollen keine bösen Pläne schmieden gegen irgendjemanden, auch nicht gegen unsere Feinde. Wenn unsere Feinde etwas gegen uns haben, dann rotten wir uns nicht mit anderen Leuten zusammen und überlegen uns, wie wir unsere Feinde vernichten können. Nein, wir verbergen uns in Gottes Schutz und warten, bis Gott schießt. Alles, was wir Böses gegen jemanden tun werden und würden, wird auf uns zurückkommen. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat immer weltlich gedacht, aber es ist eigentlich was Biblisches, so, das, was du anderen tust, das wird irgendwann auf dich zurückkommen, wie ein Boomerang-Effekt. Letztendlich ist es das, was die Bibel uns sagt. Was du anderen Böses tun willst, wird auf dich zurückkommen. Aber hier wird noch eine dritte Sache erwähnt in Vers 9. Alle, die sie sehen, werden den Kopf schütteln. Also alle, die dann den Fall der Feinde sehen, die werden ihren Kopf schütteln und spotten über sie. Zuvor war es Daniel, über den man spottete und David, über den man den Kopf schüttelte, weil er sich verborgen hat, weil er sich versteckt hat. Nun sind es seine Feinde, die durch Gott zu Fall gebracht wurden, über die man nun ihren Kopf schüttelt. Und es ist nicht das, was wir auch bei unserem Herrn Jesus gesehen haben, als er am Kreuz hing. Da schüttelten die Juden auch ihren Kopf. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten. Matthäus 27, Vers 39. Sie spotteten über ihn, sie lästerten ihn, sie schüttelten den Kopf. Am Ende wird Gott auf alle seine Feinde schauen und den Kopf schütteln. Am Ende wird Christus erhöht sein. Am Ende wird jede Zunge bekennen und jedes Knie sich beugen vor ihm und bekennen, dass er der Herr ist. Und dann werden all diejenigen, die zu Christus gehören, ihren Kopf schütteln über diejenigen, die ihre Köpfe zuvor über Christus geschüttelt haben. Nachdem David beschrieben hat, wie Gott mit seinen Feinden umgehen wird, beschreibt er dann abschließend drei Reaktionen auf dieses Handeln Gottes in den Versen 10 bis 11. Zum einen heißt es hier, und alle Menschen werden sich fürchten und das Tun Gottes verkünden und sein Werk erwägen. Nun, ich denke, diese Aussage erfüllt sich vermutlich letztlich am Tag des Gerichts, wo Gott alle Menschen richten wird und alle Menschen sich dann vor ihm fürchten werden. Dennoch erfüllt sich diese Aussage immer wieder auch in unseren Tagen, zu unseren Lebzeiten. Gottes offensichtliches Handeln mit den Feinden Gottes überführt manche Menschen in solch einer Weise und bringt sie dahin, Gott zu fürchten und seine Taten zu verkünden. Mir kam hier Saulus in den Sinn, der auf dem Weg war nach Damaskus und Gott schoss plötzlich auf ihn, verwundete ihn, dass er blind war, dann heilte er ihn und rettete ihn. Und dann verkündete Saulus, der dann Paulus hieß, allen Menschen die Werke Gottes. Weiter heißt es dann in Vers 11, der Gerechte wird sich in dem Herrn freuen und bei ihm Zuflucht suchen. Also diejenigen, die bereits an Gott glauben, freuen sich darüber, dass Gott Gerechtigkeit hergestellt hat. Wenn wir sehen und beobachten, wie Gott Feinde Christi, Feinde der Gemeinde richtet, es ist keine Schadensfreude, die dann über uns einbricht und wir lachen nicht über unsere Feinde, aber wir freuen uns darüber, dass Gott Gerechtigkeit hergestellt hat. Es ist ein ein heiliger Eifer für die Gerechtigkeit Gottes, für seine Sache, für die Ausbreitung seines Reiches. Und schließlich heißt es dann noch weiter, und alle von Herzen Aufrichtigen werden sich rühmen. Und dieser Psalm endet genauso wie der vorherige Psalm 63, wo es in Vers 12 heißt, und der König wird sich freuen, in Gott rühmen wird sich jeder, der bei ihm schwört. Der Gerechte wird sich nicht deshalb rühmen, weil er irgendwie stark war, weil er seinen Pfeil angelegt hat und weil er getroffen hat, sondern der Gerechte wird sich deshalb rühmen, weil er Gott zu seinem Zufluchtsort gemacht hat und weil Gott einen Pfeil geschossen hat und seine Feinde niedergestreckt hat. Er wird sich Gottes rühmen, weil Gott stark, weil Gott mutig war, weil Gott gekämpft hat. Wir rühmen uns nicht unserer Stärke, sondern wir rühmen uns allein der Gnade Gottes. Und das müssen wir uns immer wieder neu ins Bewusstsein rufen. Wir rufen uns nicht unserer Werke, die uns irgendwie gerettet haben, sondern wir rühmen uns des Kreuzes von Christus, aufgrund dessen wir gerettet worden sind. Denn unsere Feinde, letztendlich der Satan und die Sünden und der Tod, wurden nicht durch uns überwunden, sondern durch das Kreuz von Jesus Christus. Wir rühmen uns allein dessen, dass Christus für uns gekämpft hat und dass er für uns gesiegt hat. Und nun laufen wir auf seinen Spuren ihm hinterher und er führt für uns diese Schlachten und kämpft für uns unsere Kämpfe. Geschwister, ich denke, wir kommen in den Psalmen auch immer wieder zu diesen Punkten, wo wir merken, Gott ist ein liebender Gott. Und ich denke, dieser Fakt wird leider in den meisten Kirchen überbetont, aber die Tatsache, dass Gott auch ein gerechter Richter ist, wird kaum mehr betont. Aber die Psalme lehren uns, wir haben Feinde. Die Gemeinde Jesu hatte schon immer Feinde und sie wird immer Feinde haben. Und Gott geht nicht zimperlich mit den Feinden Gottes, mit den Feinden der Gemeinde um. Er geht nicht zimperlich mit deinen und mit meinen Feinden um. Das bedeutet nicht, dass wir boshaft und aggressiv sein sollen. Nein, wir lernen von David, dass wir sanft sein sollen und bei ihm Zuflucht suchen sollen. Aber Gott ist ein gerechter Richter. Und er wird früher oder später, entweder zu unseren Lebzeiten oder am allerspätestens am letzten Tag vor dem großen weißen Thron, Gerechtigkeit herstellen und seine Pfeile abschießen und große Wunden zufügen unseren Feinden. Amen.